1952 bewirbt sich ein junger Offizier für eine Stelle bei der US-Marine. Und sein Gesprächspartner ist Admiral Hyman Rickover. Ein Mann, der dafür bekannt ist, so gut wie keinen Schlaf zu brauchen und wirklich rund um die Uhr wie ein Besessener zu arbeiten. Also entsprechend nervös ist der Typ. Und er darf die Themen dieses Vorstellungsgesprächs selber wählen. Und egal, ob sie über die Marine reden oder über Kunst, Architektur, Politik, Geschichte, immer weiß der Admiral deutlich mehr als er. Und er fühlt sich immer schlechter. Doch dann schaut er ihm in die Augen und sagt, wie sieht's aus mit der Marineakademie? Wie hast du da abgeschnitten? Er lebt auf und er weiß, hey, von 820 Leuten in meinem Jahrgang war ich Nummer 59, also richtig gut. Admiral sieht nicht besonders beeindruckt aus, als er das hört und fragt ihn, haben Sie immer Ihr Bestes gegeben? Und er möchte schon mit Ja antworten, denn er war kein fauler Typ, aber dann versteht er, wer da vor ihm sitzt und sagt, nein, immer habe ich nicht mein Bestes gegeben. Wow. Der Mann, der da saß, der junge Offizier, das war Jimmy Carter, der spätere US-Präsident. Und ihn hat diese Geschichte so bewegt, ist so hängen geblieben, dass er sogar seine Autobiografie so genannt hat. Why not the best? Warum nicht das Beste? Denn so hat er abgeschlossen. Warum hast du nicht dein Bestes gegeben? Und genau das ist etwas, was ihn sein Leben lang beschäftigt hat. Ich habe mich gefragt, habe ich immer mein Bestes gegeben? Antwort, ich weiß es, nein, leider nicht. Ja, leider nicht. Ich musste erst an die Schule denken. Oh Mann, ich musste daran denken, wie oft ich mein Zimmer aufräumen sollte und alle Sachen in den Schrank geworfen habe. Jeder von uns kennt diesen Trick, also aber alle Eltern auch, das ist das Problem. Ja. Geschenke für die Eltern, der berühmte Gutschein, kurz vor Mitternacht am Vortag, ja, 5-mal Spülmaschine ausräumen und so weiter. Auch Kindererziehung, Ehe, Gemeinde, ich weiß, wie oft ich nicht mein Bestes gegeben habe. Mir sind aber auch zwei Bereiche eingefallen, wo ich fast immer mein Bestes gegeben habe. Das war Musik und das war Fitness. Hey, ich bin nach dem Fußballspiel noch joggen gegangen und das war immer drin. Ich konnte 8 Stunden am Stück E-Gitarre üben. Das war drin. Warum war das so? Warum habe ich in manchen Punkten nicht mein Bestes gegeben und in anderen schon? Ganz einfach. Manche Dinge waren mir unfassbar wichtig und andere nicht. Leider waren es oft die falschen, aber hinterher weiß man immer mehr. Wo geben Menschen heute ihr Bestes? Ein Bereich, der mir eingefallen ist, ist, wenn man ein Haus baut. Wow, man geht jeden Abend, nachdem man schon 8 Stunden abgerissen hat im Büro, auf die Baustelle und arbeitet so lange, bis man wegen Ruhestörung irgendwie angezeigt wird von den Nachbarn. Ja? Und das macht man Monate, das macht man ein ganzes Jahr lang, das macht man vielleicht noch viel länger. Man lebt irgendwann auf der Baustelle und arbeitet in jeder freien Minute. Jeden Euro, den man locker machen kann, investiert man da. Jeden Urlaubstag, jeden Freund und jeden Verwandten haut man an. Bitte hilf mir! Hey, sogar aus der Uroma quetschst du dir das letzte bisschen Kraft raus und sagst, Oma, ich brauch dich. Oder der Job. Oder wir Deutschen. Oder wir, die in Deutschland leben. Denn alle, die in Deutschland leben, werden schnell davon angesteckt. Wir kommen früher, damit wir länger bleiben können. Ja, das ist ganz wichtig. Wir arbeiten. Wir nehmen noch Arbeit mit nach Hause und sind am Wochenende auch erreichbar. Oder wenn du guckst, wenn Menschen... Was Menschen in ihre Kinder investieren, was Leute in dich investiert haben, deine Eltern. Hey, deine Eltern haben 130.000 Euro bis zu deinem 18. Lebensjahr für dich ausgegeben. Keine Ahnung, wo sie das her hatten, aber Wahnsinn. Du fährst die Kinder überall hin. Ja, irgendwann sitzt du zitternd auf dem Beifahrersitz und siehst zu, wie sie fahren können oder nicht. Ja, alles Mögliche. Du gehst sogar zu diesen Elternabenden, wo du an diesen bekloppten kleinen Tischen sitzt und dir die Knie aufschlägst, ja, und du hörst jede dämliche Frage, die da gestellt wird von irgendeiner Übermutter und grinst noch dabei und sagst, es ist ja wichtig und so, ja. Meine Güte, ist das anstrengend, oder? Ich habe noch Bilder mitgebracht. Manche Eltern treiben sogar so weit, die sind bereit, mit Teenagern zusammenzuleben, was wirklich, wirklich eine Herausforderung ist. Ich merke das schon langsam, denn einen habe ich ja. Allerdings sagen mir Teenager, Pubertät heißt eigentlich nur, man kriegt mit, dass Eltern plötzlich völlig am Rad drehen. Ja, also es sind scheinbar eigentlich die Eltern. Warum sage ich das eigentlich? wir merken, es gibt Zeiten, es gibt Bereiche, wo wir alles geben, wo wir unser Bestes geben. Das braucht uns auch keiner sagen. Das ist uns einfach total wichtig. Und dann merken wir, hey, es muss einen großen Wert für uns haben, damit wir alles geben, damit wir unser Bestes geben. Und dann passiert's. Und da frage ich mich, wie ist das bei Gott? Ist uns Gott so wichtig, so wertvoll? Schätzen wir das so hoch ein, was er für uns tut und was er für uns ist, dass wir bereit sind, alles zu geben? Ist Gott das überhaupt wert, dass man ihm alles gibt? Ist er überhaupt vertrauenswürdig genug, dass man ihm alles gibt? Wie sieht das aus? Und da wollen wir reinsteigen und ich habe euch drei Punkte mitgebracht. Punkt Nummer eins heißt, erkenne, dass Gott, dass Jesus alles will. Er will wirklich alles. Dazu Römer 12, Vers 1. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Wow, was für ein radikales Bild. Dein Leben soll ein Opfer sein für Gott. Man muss natürlich klären, was das heißt. Wenn hier etwas vom Opfer gesagt wird, dann dachten damals alle Menschen ans Alte Testament. Im Alten Testament haben die Juden, die Israeliten, sie haben Opfer in den Tempel gebracht. Das waren fehlerlose Tiere und die haben sie komplett auf dem Altar verbrennen lassen. Das war ein Zeichen dafür, dass man Gott alles gibt, dass man Gott das Beste gibt. Und ich meine, dieses Tier hat wirklich ganz komplett, vollständig Gott gehört. Und jetzt benutzt hier Paulus das Bild und sagt, das bist du. Plötzlich liegst du auf dem Altar, komplett mit Haut und Haaren, nicht ein bisschen von deiner Kohle, nicht irgendwie ein besonderer Tag in der Woche, der Sonntag, sondern du mit allem, was du bist und mit allem, was du hast. Im Original, im Griechischen, und wir sehen das auch in der Elberfelder Übersetzung oder bei Luther oder so, da heißt es, hey, du sollst deinen Leib, deinen Körper als lebendiges Opfer darbringen. Wow. Wie krass. Und das bedeutet wirklich, dass Jesus alles will. Das ist Gottesdienst, der ihm so richtig Freude bereitet, wenn du ihm alles gibst. Und guck mal, das bedeutet, wir können nicht hergehen und sagen, Gott, also, hey, hier ist der Sonntag und da sind Montag bis Samstag. Und also, du kannst hier deine Rolle spielen, aber hier mache ich, was ich will. Nein, Gott will in jedem Bereich deines Lebens mitreden. Du kannst nicht sagen, Gott, das ist der Job, da bin ich, wer ich bin und am Sonntag bin ich ein ganz anderer. Gott sagt, nein, ich will jeden Bereich deines Lebens beherrschen. Sogar in der Schule will ich am Start sein, im Studium will ich am Start sein. Hey, wenn du deine Steuererklärung machst, ich will am Start sein. Und Jesus beansprucht, dass er der Einzige ist, der deine Weltanschauung, dein Denken prägt. Das sollen nicht Parteien sein, nicht irgendwelche Philosophen. Das soll nicht irgendwie dein Verein sein oder deine Firma sein oder deine Familie, aus der du kommst. Jesus sagt, ich will das übernehmen. Ich will dich prägen, wie du die Welt siehst, mit welchen Augen du sie anschaust. Und ich will dir beibringen, wie man die Prioritäten setzt. Also Jesus möchte wirklich über alles in unserem Leben herrschen. Keine 51% Mehrheit, keine 98%, 100. Er will 100. Und weißt du, in der Taufe sagen wir das ja auch. Wir geben unseren ganzen Körper sozusagen in dieses Bild, ja, in eine Beerdigung. Und es gehört alles Jesus. Jetzt könnte man leicht auf den Gedanken kommen, hey, solange nur mein Körper da reinmarschiert, ist ja alles gut. Ja? Ich kann mein Auto draus lassen, mein Haus muss nicht ins Taufbecken, mein Haus ist nicht getauft. Ja? Mein Geldbeutel, mein Konto ist nicht getauft. Meine Beziehungen, meine Sexualität, die muss ich auch nicht taufen lassen. Meine Karriere muss ich nicht taufen lassen. Hey, wow. Hey, womit lebst du in all diesen Bereichen? Ja. Mit deinem Körper, oder? Yes. Mit deinem Verstand. Und wo sitzt der? In deinem Körper. Hey, wenn es heißt, du sollst deinen Körper als lebendiges Opfer für Gott hingeben, dann ist klar, dass du wirklich alles gibst. Und wir machen das heute nochmal ein bisschen anders jetzt als im ersten Gottesdienst. Ich würde dich einfach einladen, als ein Zeichen, dass Gott alles gehört. Lass diesen Korb rumgehen, ist nicht die Kollekte. Aber du legst alles rein, was dir wichtig ist. Dein Handy, Wohnungsschlüssel, Hausschlüssel, Autoschlüssel, dein Geldbeutel und sagst zu Jesus, du kannst es vorbeigehen lassen, wenn du nicht möchtest, aber ich lade dich ein, zu sagen, Jesus, das gehört alles dir. Vertraue ihm mal, dass er etwas Gutes damit anstellt. Ich lasse es mal rumgehen. Okay, einige Leute überlegen sich gerade, sich eine neue Gemeinde zu suchen, aber wartet mal ab, ich bin ja noch nicht ganz durch. Aber weißt du, mir ist so wichtig, dass du verstehst, weil nur weil Jesus alles will, ist er kein Lebensvernichter. Das ist so abgefahren. Jesus sagt, Gott sagt in seinem Wort hier, er will ein lebendiges Opfer. Hey, im Alten Testament hatten Opfer jedenfalls eins gemeinsam. Diese Tiere, wenn sie auf dem Altar ankamen, waren sie tot. Opfer hieß gleich tot. Das war ein Zeichen dafür, wo einen ein Leben hinbringt, wenn man nicht Gott zum Herrn dieses Leben macht. Hey, das wollte man damit zeigen. Wenn du so lebst, dass du Gott nicht berücksichtigst, dass du ihm nicht folgst, dass ihm nicht alles gehört, dann steht am Ende immer der Tod. Die Folge davon ist immer der Tod. Und das hat man gezeigt mit diesem Opfer, das man gebracht hat. Und Jesus sagt, ich will aber nicht euren Tod, ich will ein lebendiges Opfer. Und das ist absolut, das passt gar nicht zusammen, dieses Bild Opfer und Leben passt nicht zusammen. Und genau das will uns die Bibel hier auch sagen, das ist die Pointe. Hey, Jesus will ein lebendiges Opfer, er will deine Hingabe, er will, dass du dich mit deinem Leben investierst. Hey, die Bibel, das Neue Testament sagt uns auch, wir sollen unser Leben nicht mehr lieb haben als Jesus. Das heißt, im Extremfall kann es bedeuten sogar, dass wir unser Leben für Jesus lassen würden. Dass er uns wichtiger ist als das. Aber weißt du, das ist nicht der Plan A. Und ich sage immer zu Leuten, die sagen, ja, ich wäre bereit für Jesus zu sterben oder wir müssen auch bereit sein, dafür sage ich, hey, bist du jetzt schon bereit, für ihn zu leben? Denn wenn du jetzt nicht für Jesus lebst, wirst du niemals bereit sein, für ihn zu sterben. Niemals. Das glaube ich nicht. Wenn Jesus jetzt in deinem Leben keine Rolle spielt, warum sollte es dann anders sein, wenn dir jemand eine Pistole vors Gesicht halten würde und sagen würde, Jesus oder du gehst? Warum sollte es dann anders sein, wenn Jesus nie an erster Stelle irgendwo in unserem Leben stand? Aber jetzt ist die Frage, hey, warum kann Jesus den Hals denn nicht voll bekommen? Warum will er wirklich alles? Das ist doch abgefahren. Niemand sollte alles wollen dürfen, oder? Ich glaube, ja, das ist so. Niemand außer Gott. Niemand außer Gott. Aber Jesus will alles, weil er dich geschaffen hat und weil er dich liebt. Weißt du? Und Jesus sagt, hey, deine Pläne, deine Gedanken, die sind oft zerstörerisch. Die bringen dich oft an Orte und in Situationen, wo du am Ende sagst, oh, warum habe ich mich nur so entschieden? Und er sagt, deswegen mache ich mich nicht zum Diener deiner zerstörerischen und unvollkommenen Pläne und Gedanken. Ich will in jedem Bereich deines Lebens meine Pläne aufrichten, weil das viel besser für dein Leben ist, als das, was du dir vorstellst. Und weil die Dinge, die ich in dein Leben bringe, auch eine Bedeutung für die Ewigkeit haben. Hey, warum willst du ein Leben führen, was in 20 Jahren nichts mehr wert ist, weil du nichts investiert hast, was ewigen Bestand hat sozusagen. Und Jesus sagt, hey, das mache ich auf keinen Fall. Okay, was bedeutet es, Jesus alles zu geben? Jesus alles zu geben bedeutet nicht, dass du alles verkaufst, alles in den Tempel bringen musst oder in die Gemeinde. Es bedeutet, dass du ihm alles unterstellst. Es bedeutet, Jesus, jeder Bereich meines Lebens, du bist der Herr darüber. Du darfst entscheiden, wie es läuft. Ich richte mich an dir aus. Ich befrage zuallererst die Bibel und frage dich, was denkst du darüber? Hey, ich versuche mich prägen zu lassen in der Gemeinde vom Wort Gottes, von deinen guten Gedanken. Ich will wissen, was du möchtest. Und es heißt, Jesus, ich verstehe, dass du dir nicht ständig alles von mir holst, aber wenn du etwas möchtest, dann gebe ich es dir. Das bedeutet es. Egal, was es ist. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Weißt du, wenn Jesus davon redet, dass er alles von uns möchte, dann ist es wie wenn jemand eine Firma kauft. Übernahme, der hat 100% von dieser Firma gekauft. Von deiner Firma, von deiner Lebens GmbH. Das ist, was Jesus macht. Er kauft 100% davon, indem er für dich am Kreuz stirbt. Und dann sagt er, aber jetzt möchte ich dir alles zurückgeben, Ich möchte dich zum Geschäftsführer in dieser Firma machen. Es gehört alles mir. Aber ich möchte, dass du die Verantwortung dafür übernimmst. Ich möchte, dass du entscheidest, wie du die Ressourcen für mich einsetzt. Boah, was für eine Verantwortung, was für eine Aufgabe, was für ein Geschenk. Wie es Gott am Anfang gemacht hat, als er die Erde geschaffen hat. Es gehört alles ihm und er sagt zu den Menschen, hey, ihr habt die oberste Verantwortung, kümmert euch drum. Setzt euch für meine Sache ein. Wie stark. Deswegen, nehmt eure Sachen wieder raus. Ihr sollt sie verwalten. Ihr sollt euch von Jesus leiten lassen, wie er es einsetzt. Das ist doch so genial. Und weißt du, alles, das ist mir so wichtig, bedeutet in der Praxis immer eins. Alles bedeutet immer eine Sache. Nämlich, wenn Jesus sagt, ich will alles, dann bedeutet das, ich will die eine Sache, auf die ich dich gerade anspreche. Hey, es können verschiedene Sachen sein. Da ist eine Beziehung, du musst um Vergebung bitten. Hey, da hast du Stress mit jemand. Hey, deine Karriereentscheidung, ich will da mitreden dürfen. Was auch immer es gerade ist. Alles bedeutet immer eine konkrete Sache, um die Jesus dich gerade bittet. Punkt Nummer 2. Feiere deine Hingabe an Jesus. Wir lesen das kürzeste Gleichnis im Neuen Testament. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann im Feld verborgen fand. In seiner Aufregung, Luther übersetzt Freude, ist noch besser, versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Ich finde es so Hammer. Ein Mann arbeitet auf dem Feld mit seiner Hacke und während er da gräbt oder schaufelt, keine Ahnung, stößt er auf etwas Hartes, er gräbt es auf. Ich stelle mir vor, das ist so eine Schatzkiste, eine Truhe. Er macht den Deckel auf und er sieht alles voller Gold. Hey, und mit einem Blick weiß er, das ist mehr als ich besitze, das ist mehr als meine ganze Familie, als mein ganzes Dorf besitzt. Wow, das ist so viel. Und er sagt, wie stelle ich es an, dass das mir gehört? Denn das Problem ist, der Acker, auf dem er gearbeitet hat, das war nicht seiner. Er war nur über so einen Zeitarbeitsvertrag an diesen Job gekommen. Ja, das war der Acker von jemand anderem. Und deswegen guckt er sich ängstlich um und er denkt, ha, niemand hat gesehen, was ich hier entdeckt habe. Und er gräbt schnell wieder zu, weißt du. Und dann rennt er plötzlich los wie Asterix, nachdem er seinen Zaubertrank ja sich reingezogen hat. Und er rennt los und irgendwann wechselt das Bild und wir sehen seine Frau, wie sie vor dem gemeinsamen Haus so die Einfahrt fegt. Muss eine schwäbische Frau sein, ja, damit alles, hat schon das Gras, Unkraut rausgezupft und so. Und jetzt ist sie am Einfahrt fegen. Und sie hört ihn schon von Weitem, wie er schnauft und keucht und ruft, Ruth, Ruth, es gibt Neuigkeiten, es ist der Wahnsinn. Und sie so, ja, was ist denn? Ja, ich habe unser Haus verkauft. Und sie so, Benjamin, Bärchen, bist du verrückt? Oder ist es so schlimm, sind wir pleite? Oder hast du wieder gespielt? Und er sagt, nein, nein, nein. Es ist alles ganz anders. Es ist so, dass wir uns verbessern werden. Es wird jetzt alles besser. Deswegen, wir brauchen diese alte Hütte nicht mehr. Und die Frau sagt, ja, Mensch, Benjamin, meinst du? Wirklich, bist du dir sicher, dass es besser wird? Und naja, gut, also dann gehe ich schnell rein und ich packe unsere Sachen. Hast du denn Umzugskartons dabei und Umzugsesel bestellt? Und er sagt, nein, das ist ja das Allerbeste. Ich habe jemanden auf dem Markt getroffen und ich habe alles, was wir besitzen, gleich mitverkauft. Und während er sich so freute, die Frau, warum? Was soll das? Was soll daran gut sein? Und was ist mit meinen Kleidern? Was mit meiner Küchenmaschine? Und er sagt, das ist kein Problem. Du wirst in Zukunft einen begehbaren Kleiderschrank haben, vollgestopft mit den besten Klamotten und du bekommst ein Thermomix. Es ist der absolute Wahnsinn. Es wird alles besser. Und spätestens dieses Wort Thermomix überzeugt die Frau und sie sagt, okay, ich gehe nur noch rein und hol die Kinder. Sagt er, gar nein, das ist ja das Beste, wir kaufen uns neue Kinder. Aber das war am Ende dann doch nur ein Spaß und sie packen also ein paar wichtige Sachen und die Kinder ein und machen sich auf den Weg zu diesem Feld. Weißt du, und ich stelle mir dann vor, wie sie vor diesem Feld stehen als ganze Familie und der Mann verkündet ganz stolz, dafür habe ich alles verkauft, was wir haben. Und die Frau denkt sich, oh Mann, wieso habe ich das nicht kommen sehen? Ja, dieses Feld sieht ja nicht so attraktiv aus, dass man dafür alles aufgeben würde, oder? Und ich glaube, für viele Leute ist es mit dem Glauben genauso. Die fragen sich, ey, warum rennt jemand in die Kirche? Warum will jemand Jesus nachfolgen? Warum nimmt jemand Einschränkungen auf sich, um mit diesem Gott eine Beziehung zu haben? Was soll das? Ja, sie können den Schatz im Feld nicht sehen, aber wir, die wir Jesus schon kennengelernt haben, wir wissen, welchen Schatz wir plötzlich in unserem Feld gefunden haben. Und das macht den ganzen Unterschied. Weißt du, wenn wir auf den Schatz gestoßen sind, ist es keine Strafe für uns, Jesus nachzufolgen. Es ist ein absolutes Privileg, es ist ein Vorrecht, es ist eine Freude. Und so war das bei den ersten Christen. Hey, Apostelgeschichte 5, die Gemeinde ist gerade ganz frisch entstanden und die predigen überall, weißt du, bei Rewe, Penny, Lidl, wo auch immer, wo sie gearbeitet haben. Hey, überall, immer von Jesus geredet und irgendwann werden 2 von den Aposteln geschnappt und sie werden verhört und sie werden bedroht und sie werden ausgepeitscht und sagt, ihr redet nicht mehr von diesem Jesus. Und haben sie weggeschickt und die gehen und freuen sich. Mann, wir wurden sogar geschlagen für Jesus. Wie krass, wir durften leiden wie Jesus. Wow, wie schön. Das ist menschlich nicht erklärbar. Das sind Menschen, die einen Schatz in ihrem Acker gefunden haben. Und die wissen, Herr Jesus ist wertvoller als alles andere. Weißt du, was Jesus dir alles bringt, was Jesus mitbringt? Er bringt dir Vergebung. Hey, was für ein Geschenk, wenn du weißt, deine Schuld ist dir vergeben. Du brauchst nicht mehr ständig damit durch die Gegend rennen und dich mit einer Peitsche selbst verhauen und sagen, mein, was bin ich für ein Typ? Du hast eine neue Identität, einen neuen Selbstwert und der hängt nicht an deinem Job, der hängt nicht daran, dass du gesund bist, der hängt nicht an menschlichem Zuspruch, der hängt an der Ewigkeit, an einer Welt, die nicht kaputt gehen kann, an einem Gott, der niemals von seiner Kraft etwas einbüßt. Daran hängt dein Selbstwert. Du bekommst eine stabile Hoffnung für dein Leben. Du weißt, das Beste kommt, wenn ich diese Erde einst verlassen werde. Du hast eine neue Familie, in die du reingestellt bist. Wir sind eine Gemeindefamilie und ich finde es so cool, mit Freunden gemeinsam unterwegs zu sein, neue Brüder und Schwestern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu haben, neue Eltern, neue Großeltern, Menschen, die für mich beten, Menschen, mit denen ich hier vergangenen Montag diesen Teppich rausreißen konnte, wir gemeinsam einfach das gefeiert haben, noch bei einer schönen Pizza in der Pause und gesagt haben, wow, es ist cool, nicht alleine auf dem Weg zu sein. Und überall, wo ich hinkomme, treffe ich wieder Leute aus meiner Familie. Egal, in welche Stadt ich komme, überall habe ich schon Familie. Das ist wie cool, weil überall gibt es irgendwie eine Kirche und Leute, die Jesus so lieben wie ich. Wie verrückt. Und weißt du, Jesus bringt sogar noch das Versprechen mit, dass er mich persönlich versorgt. Wie cool, wie cool. Und da habe ich mir persönlich gesagt, ich würde alles, fast alles wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Hey, die Bankrotterklärung irgendwann auf den Knien vor Gott, sag, Herr, es tut mir leid, dass ich ein Leben ohne dich gelebt habe. Und es ist so sinnlos gewesen, wie ich mein Leben bis jetzt gestaltet habe, weil du nicht drin vorgekommen bist. Ich habe so viele falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe so viele Menschen verletzt. Herr, ich bitte dich um Vergebung. Ich will neu anfangen. Ich will nicht mehr länger so tun, als ob alles in Ordnung ist. Und auch diese Wege hin zu Menschen, die ich um Vergebung bitten musste für das, was ich ihnen angetan habe. Ich würde es wieder tun. Meinem eigenen kritischen Potenzial in die Augen schauen und zu sagen, Gott, in deiner Kraft kann ich mich verändern. Und es auch zu erleben, wie sich mein Charakter verändert, meine Persönlichkeit von ihren Schattenseiten auch etwas verliert und ich jemand Neues werde. Ich würde es auch wieder tun, mit der ganzen Familie die Heimat verlassen, einen gesicherten Hafen verlassen, Eltern und Geschwister verlassen, um die Ausbildung zu machen als Pastor. Unter echten Bedingungen, die nicht so leicht waren. Ich würde es auch wieder tun, hier in diese kleine Gemeinde mich zu investieren, ohne volles Gehalt, mit Menschen zu kämpfen, verletzt zu werden, selber auch zu verletzen, um Vergebung zu bitten, sich zusammenzuraufen, Fehler zu machen, Erfolge zu feiern. Ich würde es wieder tun, denn auf meinem ganzen Weg mit Jesus hat er mir immer wieder aus diesem Schatz etwas geschenkt. Immer wieder auf dem Weg durfte ich in die Schatztruhe reingreifen, durfte neue Freundschaften aufbauen, durfte erleben, wie mich gerade dieser Weg zu dem Mann gemacht hat, der ich heute bin. Und durfte erleben, wie Gott mich versorgt hat durch Wunder und, und weitere Wunder, absolut abgefahren. Ich würde es wieder tun. Weißt du, was Jesus dir schenken möchte, übersteigt dein Alles bei Weitem. Bei Weitem. Und das ist nochmal so ein Punkt, das möchte ich nochmal betonen. Ich würde mir so wünschen, dass man unserer Gemeinde das absolut anmerkt, unseren Familien das anmerkt, dass wir diesen Schatz in unserem Acker haben, dass Menschen, wenn sie uns treffen, sagen, ich weiß nicht, was mit dem los ist, ich weiß nicht, was der geraucht hat, aber irgendwas ist anders hier. Die feiern Gottesdienste, das ist keine Beerdigung, wie ich das anderswo schon kennengelernt habe. Hey, die tun tolle Dinge gemeinsam mit den Christen der Evangeliumsgemeinde Pforzheim. Kannst du abends weggehen, kannst du was essen gehen, mit dem kannst du gemeinsam was unternehmen. Das ist richtig schön, mit denen zusammen zu sein. Hey, die können Freude haben am Leben. Wow, solche Christen habe ich ja noch nie getroffen. Ich wünsche mir, dass Menschen es in unserer Gemeinde entdecken, dass ein Schatz in unserem Acker ist. Auch bei allem, was wir hier tun, von der Moderation bis zum Lobpreis, bis zur Predigt, bis zu Veranstaltungen, die wir machen, dass wir kreativ sind und verrückt sind und einfach unsere Nachfolge immer wieder feiern. Ich weiß, dass es auch dunkle Täler gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, dass es Probleme gibt. Aber wenn wir trotzdem wissen, dass wir einen Schatz in unserem Acker haben, werden wir immer wieder echt zur Freude so durchbrechen und immer wieder neu in Freude auch ausbrechen. Und das ist einfach, was ich mir von ganzem Herzen wünsche. Ah ja, das war das Bild. Mein letzter Punkt heißt, vertraue Jesus in allen Dingen. Ich glaube, Vertrauen ist die Voraussetzung dafür, dass ich Jesus alles gebe. Wenn ich jemandem alles gebe, muss ich der Person vertrauen. Ich meine, am meisten geben wir, glaube ich, wenn wir heiraten. Dann geben wir am meisten von uns da rein. Und egal, mit wem ich immer spreche, was ist das Wichtigste, was du dir von deinem Zukünftigen wünschst? Auch schon bei ganz Jungen, aber auch bei Leuten, die verheiratet sind, ist immer dieser eine Punkt, ich muss ihm vertrauen können. Das ist absolut wichtigste Punkt. Und das ist auch das Wichtigste, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir müssen ihm glauben, dass er vertrauenswürdig ist. Und hier lesen wir aus Lukas 9, 57 bis 62 Folgendes. Unterwegs sagte einer der Jünger zu Jesus, also die ihm nachgefolgt sind, seine Schüler, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Aber Jesus hielt ihm entgegen, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester, doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte er, komm, folge mir nach. Dieser jedoch antwortete, Achtung, Herr, lass mich zuerst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen. Ein anderer sagte, ja, Herr, ich will mit dir gehen, aber lass mich zuerst von meiner Familie Abschied nehmen. Doch Jesus sagte, wer eine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Drei Fälle, die eins gemeinsam haben, sie hatten alle ein Problem mit Vertrauen. Der Erste kommt zu Jesus und sagt, ich will dir total gern nachfolgen, was muss ich tun? Und Jesus sagt ihm ganz klar, würde mich total freuen, aber eins muss dir klar sein, ich kann dir weniger Sicherheiten bieten, als meinen Geschöpfen, meinen Tieren, die ich gemacht habe. Fuchs und Vogel haben immerhin noch ihr Nest und ihren Bau, aber der Menschensohn, ich selbst, habe nicht mal einen Ort, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Und er sagt ihm auf diese Art und Weise, hey, wenn du mir nachfolgst, wird es dir auch so gehen. Die einzige Sicherheit, die du noch haben wirst, das bin ich. Nicht dein Haus, nicht dein Geld, nicht dein Job. Ich bin deine einzige Sicherheit. Und der Zweite sagt, ich will nur zuerst meinen Vater beerdigen. Und Jesus kommt ihm echt dumm hier, oder? Also wenn du das jemandem sagen würdest, der gerade irgendwie die Beerdigung von einem lieben Verwandten vorbereitet, du wirst sagen, sag mal, das kann man doch nicht machen. Völlig unverschämt. Weißt du, nach damaliger Sitte hat eine Beerdigung bis zu einem Jahr in Anspruch genommen. Das war eine nette Art von diesem Menschen zu sagen, Jesus, nein, ich will dir nicht nachfolgen. Und der Dritte sagt, ich will mich nur noch von meiner Familie verabschieden. Und Jesus sagt ihm, hey, du kannst nicht pflügen, so war das damals wirklich, und dabei zurückschauen, denn dann pflügst du nicht gerade, sondern das wird nichts. Ja? Da kannst du hinterher nichts einsehen. Du musst nach vorne schauen. Die hatten ja kein GPS-System irgendwie, ne? Automatisch gesteuerte Bulldogs da, die das schon gemacht haben. Das hatten die ja nicht. Und weißt du, zweimal in diesen drei Geschichten fällt ein entlarvendes Wort. Und darum geht es genau. Zuerst. Gerade die letzten beiden hatten ein absolutes Problem damit, Jesus zu vertrauen. Weißt du, die haben diesen Bibeltext oder das, was Jesus gesagt hat, haben die so verstanden, wie wir den Bibeltext, glaube ich, oft lesen. Wir lesen das und denken, ey, Jesus, du bist wirklich unverschämt. So kann man doch mit keinem Menschen reden. Jesus, du kannst nicht einfach so krass, darfst du nicht sein. Das ist zu viel. Jesus, du musst ein bisschen mehr so nett sein wie die Kirchen. Du darfst nicht sowas sagen, ja? Weil wir denken, wir lesen das und sagen, ey, hey, Jesus ist scheinbar diese Trauer von dem Menschen, der seinen Vater verloren hat, gar nicht wichtig. Wir lesen das und denken, hey, Jesus interessiert sich gar nicht für die Familie von diesen Menschen da. Wir lesen das und sagen, hey, Jesus interessiert sich gar nicht dafür, wo wir leben werden. Unsere Wohnsituation, das ist ihm völlig egal. Aber darum geht es nicht. Nichts davon steht in diesem Bibeltext. Das ist unsere Art, wie wir das vielleicht instinktiv lesen. Weißt du, Jesus wollte nur eins, dass diese Menschen kommen und zuerst Ja zu ihm sagen und ihm vorher und auch nachher nicht, ihm überhaupt keine Bedingungen stellen. Sagen, Jesus, ich folge dir nach und alles, was mich betrifft, ich überlasse es dir. Weißt du, wer sagt, dass Jesus nicht seine ganzen Jünger gesammelt hätte und sie wären gemeinsam zu dieser Beerdigung gegangen? Er hätte die Predigt übernommen und die Mutter von diesem Mann noch getröstet. Wer sagt es? Aber er hat nicht geglaubt, nicht vertraut, dass Jesus gut ist, oder? Hey, wer sagt denn, dass Jesus nicht selber gekommen wäre, um die Familie zu besuchen von diesem Mann, der da Abschied nehmen wollte? Aber er hat nicht vertraut, dass Jesus gut ist. Jesus, wenn ich das dir überlasse, dann kümmert sich gar keiner drum. Wenn ich mich nicht drum kümmere, du kümmerst dich nicht drum. Und Jesus sagt, selbst diese Sachen, die dir so wichtig sind, wie du wohnst, deine Trauer und deine Familien, musst du mir überlassen. Ich muss zuerst kommen. Ich muss zuerst kommen. Ich mache mir sogar viel bessere Gedanken für deine Trauer, für deine Familie, für deine Wohnsituation als du selbst. Das ist, was Jesus tut. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Mach dir mal Gedanken, in welchen Bereichen deines Lebens du total misstrauisch Gott gegenüber bist. Vielleicht auch aus Erfahrung, weil du denkst, ey, ich habe es doch schon erlebt, dass Gott sich nicht drum gekümmert hat. Ich stecke doch gerade in was drin. Und entschuldige mal, Gott kümmert sich nicht. Ich glaube, er kümmert sich, aber er hat Gedanken, die besser und höher sind als das, was du verstehen kannst manchmal. Und deswegen lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Amen. Ich möchte dich zum Abschluss dieser Predigt fragen, willst du Jesus alles geben? Und zwar willst du ihm alles geben, indem du ihn zum Chef von allem machst, zu dem alles wirklich gehört, zum Besitzer von allem machst. Und willst du ihm alles geben, indem du ihm die eine Sache gibst, die dich gerade bewegt? Die eine Sache, die eine Entscheidung, vor der du gerade stehst. Der eine Konflikt, in dem du gerade bist. Die Trauer, durch die du gerade gehst. Die Herausforderung, die du vor Augen hast und wo du denkst, wenn ich nicht die Entscheidung treffe, ey, Gott wird bestimmt keine gute Entscheidung treffen. Ich könnte eine ganze Liste aufmachen. Ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern auf dieser Fortbildung waren wir als Ältestenschaft. Und da war ein Punkt, wir haben darüber nachdenken sollen, oder jedenfalls kam es bei mir so an, wo habe ich Entscheidungen eigenmächtig getroffen? Und habe am Ende gemerkt, dass es gut gewesen wäre, auf Gottes Gedanken zu warten. auf Gottes Gedanken zu warten. Und mir ist eine ganze Liste vom inneren Auge aufgegangen, wo ich solche Entscheidungen getroffen habe. Mein Eindruck ist im Nachhinein, dass ich zweimal, als wir in Richtung Darmstadt gezogen sind und auch als wir hier nach Pforzheim gekommen sind, dass ich nicht auf Gott gewartet habe, um mich mit einer Wohnung beschenken zu lassen. Und ich glaube, gerade in dem ersten Fall, während dieser Bibelschulzeit, dass ich meiner Familie damit viel angetan habe. Ich habe nicht gewartet. Ich habe irgendwann gedacht, ich muss jetzt das nehmen, was da ist. Eigentlich wusste ich das sogar. Damals habe ich das nicht so sehen können, aber ich weiß es eigentlich heute. Auch als ich hier nach Pforzheim kam, würde ich im Nachhinein sagen, habe ich nicht wirklich vertraut und habe die Sache irgendwann selbst in die Hand genommen. Jetzt muss ich das eine nehmen, was es halt irgendwie gibt. Jetzt versuche ich seit, glaube ich, fast 3 Jahren, wo wir schon wieder suchen nach einer Wohnung, wo so in der Schimmelwohnung wohnen im Moment auch da, und ich das jeden Morgen sehe in meiner Dusche bei den Schimmelfugen, zu warten auf Jesus. Nicht die Entscheidung in die eigene Hände zu nehmen. Weil ich mittlerweile gelernt habe, dass seine Entscheidung sicher viel besser sein wird als meine. Dass er auch viel großzügiger ist, als ich das sogar mir selbst gegenüber wäre. Das ist nämlich meine Erfahrung. Es ist nicht leicht zu warten. Aber vielleicht ist gerade an diesem Punkt auch für dich dran, zu warten in dem einen oder anderen Bereich. Ich will es dir so hinlegen. Komm in deinem Herzen in diesem Moment. Sag doch mal zu Jesus, ich will dir alles geben. Und nimm doch mal die Bereiche, wo es dir so schwer fällt, es ihm zu geben, weil du irgendwie nicht vertrauen kannst, dass er sich gut darum kümmert. Komm, bring ihm deine Trauer, bring ihm deine Familie, bring ihm deine Zukunftsentscheidungen, die dich auch gerade jetzt bewegen. Und bitte ihn, dich zu führen. Und sag ihm, Jesus, zuerst will ich dir nachfolgen. Was auch immer das für diesen Punkt bedeutet, so soll es sein. Ach Jesus, ich danke dir, dass du überhaupt alles von mir willst, Herr. Herr, ich denke, ich hab oft auch so viele Dinge, die würde ich gar keinem anbieten wollen. Und du sagst, ich will alles. Herr, danke, dass du selber alles für mich gegeben hast. Jesus, danke, dass du selber für alles bessere Pläne und Gedanken hast als ich. Jesus, danke, dass es eine Freude ist, dir alles zu geben und wir dabei wirklich einen Schatz im Acker immer wieder entdecken dürfen, wo wir dir nachfolgen, Herr. Danke, dass du uns auf dem Weg, auf jedem nur erdenklichen Weg, immer wieder beschenkst, Herr. Und Jesus, ich danke dir, dass du vertrauenswürdig bist. Herr, auch in dem Moment, wo ich meine Zweifel habe und über den Dingen, wo ich diese Zweifel auch im Moment habe, ich leg's dir hin und sage, Herr, ich will dir vertrauen. Ich will auf dich warten. Ich will sagen, zuerst du, Jesus. Nichts anderes hat dieses Prädikat zuerst verdient, als du allein. Danke, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen wirst. Im Namen Jesus. Amen.